Erst einmal allen einen guten Morgen, einen gesegneten Sonntag. Ich freue mich, einmal wieder hier zu sein. Nun gucken wir mal. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich sag's gleich vorab, damit ihr wisst. Heute braucht es viel Geduld und Muße zum Zuhören. Damit ihr nur Bescheid wisst. Der vorgeschlagene Predigttext aus der Apostelgeschichte enthält eine kleine Szene aus einer großen, man müsste eigentlich genau sagen, aus der größten Geschichte, die es in der Apostelgeschichte gibt. Und man muss sich die ganze Geschichte, wenigstens in Grundzügen, ja, vor Augen führen, wenn man diese einzelne Szene verstehen will. Also kommt jetzt die ganze Geschichte. Wir legen los. Im Kern geht's um zwei Personen. Ich fange mal mit dem einen an und dann der andere. Der eine. Er hat einen Beruf beim Militär. Er befehligt 100 Soldaten in einer bedeutenden Provinz des Römischen Reiches. Er ist ein Hauptmann, genaue Fachbezeichnung, ein Centurio. Auf der Karriereleiter des römischen Berufssoldaten konnte man höher nicht kommen. Vielleicht stammt er aus einer wohlhabenden Patrizierfamilie in Rom. Jetzt ist er von Berufswegen in Palästina. Und wie er nun in Palästina ist, ist er zu einem heimlichen Verehrer des jüdischen Glaubens geworden. Er ist fromm. Voll Ehrfurcht vor Gott heißt es im Bibeltext. Und wie im jüdischen Gesetz vorgeschrieben, aber er gehört ja gar nicht zur jüdischen Religionsgemeinschaft, er ist ja nur ein Sympathisant. Aber wie im jüdischen Gesetz vorgeschrieben, gibt er immer wieder Geld für die Armen, Almosen genannt. Er nimmt am jüdischen Gottesdienst teil, er hält die täglichen Gebetszeiten ein, die für alle frommen Juden gelten, obwohl er ja eigentlich gar nicht dazugehört. Er betet zu dem Gott Israels, den er doch kaum kennt und über den er so gerne etwas mehr wissen möchte. Herr, schicke mir einen Menschen, der mir den Weg zu dir weist. So lautet vielleicht eines seiner Gebete, das er täglich gesprochen hat. Das ist der eine. Und ein richtig Bibelkundiger, der weiß natürlich sofort, ist der Cornelius. Jetzt kommt der andere und seinen Namen erratet ihr schnell, wenn ich von dem erzähle. Dem brauche ich gar nicht zu sagen, den Namen. Wir machen das jetzt mal als Bibelquiz. Er stammt aus Galiläa. Die ersten sagen schon, jo, ich weiß. Er ist eigentlich Fischer von Beruf. Jetzt ist er eine führende Persönlichkeit in der noch jungen christlichen Gemeinde. Man kann eigentlich sagen, ehrlich, der ist ein Mann der ersten Stunde. Der hat so viel mit Jesus, dem Wanderprediger aus Nazareth, erlebt, von Anfang an, wirklich von der ersten Stunde an, bis zu dessen schrecklichem Ende, bis zu seiner Hinrichtung in Jerusalem. Und das Unerhörte und das Unbegreifliche ist ja, das Kreuz, dieses schreckliche Ende, das war überhaupt gar nicht das Ende. Nach den Frauen. Sie stehen in der Ostergeschichte am Anfang. Also nach den Frauen ist er einer der Ersten, der das leere Grab entdeckt, Jesus neu begegnet, und von diesem Oster-Jesus hört, was er schon einmal in seinem Leben alles verändernd gehört hat: Folge mir, sei mein Jünger, sei mein Bote. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. So hat es der Oster-Jesus gesagt, und Petrus, ihr wisst ja, dass es Petrus ist, sieht diese Worte an als ein Versprechen, als ein Auftrag, als ein Programm für sein eigenes Leben und für die Gemeinde, der er zugehört. Also, der eine Cornelius, der andere Petrus. Und dann ist da aber noch was. Eine Grenze. Ob die beiden Cornelius und Petrus zueinander finden, das ist die große Frage dieser Geschichte, um die es heute geht. Ob sie sich wirklich begegnen und verstehen können, ob der eine dem anderen helfen kann, ob Grenzen überwunden werden. Dass der Wohnort des einen vom Wohnort des anderen gut 50 Kilometer entfernt liegt, das ist ja noch das geringste Problem. Für uns heute ja nun sowieso nicht, aber damals zu Fuß 50 Kilometer. Ich habe nachgelesen, für einen Fußmarsch eines gut trainierten römischen Soldaten mit Gepäck vermochten am Tag 30 Meilen, 45 Kilometer zurückgelegt zu werden. Finde ich ehrlich gesagt schon beachtlich, oder? Aber gut, also die 50 Kilometer sind noch das geringste Problem. Bis es zur Begegnung der beiden kommt, gibt es ein ganz anderes Hindernis, ganz andere Schwierigkeiten und Grenzen, die überwunden werden müssen. Grenzen im Kopf, Grenzen im Herz. Dazu jetzt weiter die Geschichte. Jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Es ist früher Nachmittag. Was Cornelius gerade macht, wird nicht erzählt. Auf jeden Fall, es ist früher Nachmittag und plötzlich, wie aus dem Nichts, steht ein Gottesbote vor ihm, eine Vision, eine fromme Schau, keine Ahnung. Vielleicht auch ganz schlicht, so wird es im weiteren Verlauf der Geschichte erzählt, da stand plötzlich ein Mann vor ihm. Entscheidend sind die Worte, die dieser Eindringling, dieser überraschende Gast sagt. Deine Gebete, deine milden Gaben haben bei Gott Beachtung gefunden. Schicke Leute nach Joppe, lass Simon, genannt auch Petrus, zu dir holen. Der ist dort zur Zeit Gast bei einem Gerber und das Haus liegt am Meer. Erstaunlich ist die Reaktion von dem Cornelius. Man könnte ja denken, Kopfschütteln, Stirnrunzeln, Rückfragen, wie, was, warum, echt jetzt, nichts dergleichen, sondern nur schlichter Gehorsam, so wie es bei militärischen Kommandos eben funktioniert. Cornelius ruft zwei seiner Hausdiener, einen frommen Soldaten aus seinem Stab, erzählt, was ihm widerfahren ist und schickt sie umgehend los. Am nächsten Tag. Ortswechsel. Gut 50 Kilometer Fußmarsch sind eben auch nicht schnell zurückgelegt. Am nächsten Tag. Die Gesandtschaft von dem Cornelius ist noch auf dem Weg, kann aber die Stadt Joppe schon vor sich liegen sehen. Lange ist's nicht mehr, bis sie da sind. Da steigt Petrus zur Mittagszeit auf das Dach des Hauses seines Gastgebers, Flachdach. Wir sind ja nicht im Bergischen, sondern in Palästina. Es ist warm, Petrus betet, vielleicht ist er auch ein bisschen schläfrig, Hunger hat er auf jeden Fall, hat kaum gefrühstückt, vielleicht unten im Hof wird auf der Feuerstelle gerade gekocht. Da plötzlich Petrus sieht, ein riesiges Tuch herabgelassen aus dem Himmel mit zweifelhaftem Inhalt. Allerlei Vierfüßler, ich übersetze immer jetzt wörtlich, auch Schweine, Fragezeichen, keine Ahnung. Kriechtiere, Klammer auf, auch Würmer, Fragezeichen, keine Ahnung. Auch Vögel des Himmels. Bedauerlicherweise keinen Fisch, der ja für alle Menschen an dem Ort und zu der Zeit zur täglichen Versorgung gehörten. Er sieht das riesige Tuch, er sieht den zweifelhaften Inhalt, dann hört er eine Stimme. Und die Stimme gibt einen Auftrag, schlachte und iss. Und in Petrus, man könnte sagen, also die Nackenhaare, ja, richten sich auf. Es geht alles auf Abwehr. Es ekelt ihn. Er wehrt sich. Auf keinen Fall, Herr, Englisch, surely not, Lord. Nein, never. Er weiß aus den heiligen Schriften, die strikte Grenze zwischen rein, unrein, erlaubt, unerlaubt. Und das ist nicht einfach nur so eine neutrale Feststellung, rein, unrein, erlaubt, unerlaubt, sondern da muss man diesen ganzen negativen Klang, den muss man unrein, unerlaubt, Ekel, Abwehr, Berührungsängste, will ich nicht. Nein, niemals. Über diese Grenze kommt der Petrus nicht hinweg. Auch wenn die himmlische Lektion noch zweimal wiederholt wird, das Tuch kommt in dieser Vision noch zwei weitere Male, der Petrus soll verstehen, und es fällt ihm sehr schwer, was der Himmel anbietet, das kann nicht verboten sein. Was Gott für rein erklärt, das nenne du nicht verboten. Oder mit anderen Worten, Gott kann die von ihm selbst angeordnete Unterscheidung von rein und unrein aufheben, besonders wenn und weil es um den Fortgang der Mission geht, besonders wenn und weil es um andere Menschen geht. Der Petrus auf dem Flachdach, das dreimalige Gesicht, es ekelt ihn noch immer ein bisschen. Ne? Und er denkt nach und überlegt, was ist das denn jetzt eigentlich? Verstehe ich überhaupt nicht? Genauso wie wir das ja eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz verstehen mit dem Tuch. Also während Paulus noch über diese Lektion aus dem Himmel nachdenken muss, in genau diesem Moment, also er denkt noch so ein bisschen, ja, genau in diesem Moment erreichen die Boten von Cornelius das Haus. Das Anklopfen und Schellen übernimmt der Heilige Geist selbst. Und er spricht: Petrus, hör mal, da stehen drei Männer vor der Tür, die fragen nach dir. Steh auf, geh runter, hab keine Bedenken, geh mit denen. Und so kommt es, dass schon am übernächsten Tag, es müssen ja wieder die 50 Kilometer überwunden werden, und so kommt es, dass schon am übernächsten Tag Petrus und Cornelius einander zum ersten Mal im Haus des Cornelius gegenüberstehen. Nach den ungezählten Schritten der Wanderung, 50 Kilometer, war der letzte Schritt, der allerletzte Schritt, über die Schwelle in das Haus des römischen Hauptmanns Centurius Cornelius. Für Petrus wohl der schwerste. Nach den ungezählten Schritten war der letzte der schwerste. Denn bisher galt ja immer für einen jüdischen Mann, und das hörte Petrus ja als Jesus-Jünger nicht auf zu sein, für einen jüdischen Mann war es verboten, sich auf einem fremdstämmigen Menschen, und das war Cornelius ja, einzulassen oder bei ihm einzukehren. Das war verboten. Aber jetzt stehen sie gegenüber. Nach dieser zugegeben ziemlich langen Vorgeschichte. Ich habe ja gesagt, ich erbitte Geduld. Jetzt stehen Petrus und Cornelius einander gegenüber. Von Angesicht zu Angesicht. Umgeben von der Gesandtschaft des Cornelius, dann umgeben von einigen Gemeindegliedern aus Joppe, die Petrus gebeten hatte, mitzukommen, und auch umgeben von einer großen Schar von Verwandten und Freunden, die der Cornelius gleich eingeladen hatte. Also, man muss sich vorstellen, im Haus des Cornelius, da war also kein Platz mehr frei, da gab keine freie Ecke. Es war eine bunt zusammengewürfelte Schar, wie man sie sich bunter kaum vorstellen kann. Und eigentlich gibt's nur eins, das diese ganze Versammlung bestimmt: Staunen, Freude, Überraschung über diese unerhörte Grenzüberschreitung und Begegnung. Weshalb Cornelius auch sagt: Es ist schön, dass du gekommen bist. Und jetzt sind wir alle hier vor Gott, wir alle, die aus Joppe, die aus Caesarea, die Freunde und Verwandten, die aus römischer Herkunft, die Fremdstämmigen, die Jüdischen, die Christlichen. Jetzt sind wir alle hier vor Gott bereit, alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Da holt Petrus Tiefluft. Nur einmal durchatmen muss er. Da holt Petrus tief Luft und er beginnt zu reden. Jetzt kommt der einzige Satz im Originalton, der einzige Satz aus dem Predigtext im Originalton der Lutherbibel. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Oder ein bisschen einfacher, verständlicher formuliert, wahrhaftig. Jetzt sehe ich, Gott nimmt alle Menschen an und sieht nicht auf die Person. Schöne Geschichte, oder? Große Geschichte. Und eigentlich bleibt nur eine ganz schlichte Frage. Und mit der bin ich auch fertig. Wahrhaftig, jetzt sehe ich, Gott nimmt alle Menschen an und sieht nicht auf die Person. Die schlichte Frage, sehe ich's auch? Dass Gott alle Menschen annimmt und nicht auf die Person sieht? Sehe ich's im Blick auf die Menschen um mich herum? Im Blick auf die vielleicht auch ein bisschen, manchmal jedenfalls, schwierigen Nachbarn? Sehe ich's im Blick auf den nervigen Kollegen? Sehe ich's im Blick auf den, mit dem ich schon lange kein Wort mehr gewechselt habe, dem ich meine ja aus gutem Grund, nur noch die kalte Schulter zeige? Sehe ich's im Blick auf meinen Feind, wenn ich denn ehrlich genug bin, einzugestehen, dass ich auch einen solchen habe? Wahrhaftig, jetzt sehe ich, Gott nimmt alle Menschen an und sieht nicht auf die Person, sagt Petrus. Und dann, nach diesem Satz geht übrigens die Predigt vom Petrus noch weiter, aber meine Predigtzeit ist zu Ende, dann kommt eine Jesus-Predigt, die Petrus dann hält. Ganz knapp ist die eigentlich nur. Und in dieser Jesus-Predigt bekennt Petrus, Jesus ist Herr über alle, Jesus ist Richter über alle und Jesus will schenken Glauben, Vergebung und neues Leben für alle Menschen, immer alle. Herr über alle, Richter über alle. Glauben, Vergebung, neues Leben schenken allen Menschen. Und als er seine Mini-Predigt beendet hat, folgt ein Pfingst- und Tauffest in Caesarea. Alle Versammelten im Hause des Cornelius, alle. Apostelgeschichte, Kapitel 10 am Ende, werden vom Geist Gottes erfasst, brechen in Jubel aus, preisen und loben Gott mit einem Lied ohne Worte, sodass Petrus schließlich am Ende überhaupt gar nicht anders kann, nicht nur Pfingstfest, sondern auch Tauffest in Caesarea, Petrus am Ende gar nicht anders kann, als auch noch alle zu taufen. Männer und Frauen, Junge und Alte, Knechte und Mägde. Und ich denke und komme damit ans Ende, wie eigenartig, dass Petrus seiner eigenen Predigt, seinem eigenen Bekenntnis, Jesus Richter über alle, Jesus Herr über alle, Jesus schenkt Gnade, Vergebung, neues Leben für alle, wie eigenartig, dass Petrus seiner eigenen Predigt so wenig glaubt, dass er eine Sonderlektion Gottes und eine aufwendige Regie des Heiligen Geistes braucht, bis er Grenzen und Blockaden in seinem Herzen und in seinem Kopf aufgibt und wirklich den Schritt über die Schwelle wagt hin zu den ganz anderen. Und ich vermute auch die wir ja Bekenntnis und Botschaft des Evangeliums von der Gnade, die allen gilt, die wir da gut kennen, beim Kopf haben, im Herzen haben, die wir das alles kennen. Ich vermute auch wir und ich, wir werden immer wieder Sonderlektionen von Gott und einen Wink des Heiligen Geistes brauchen, damit wir den Schritt über unsere Schwellen wagen. Amen.